Willkommen zum philosophischen Frühschoppen, dem insolventen Podcast. Diesmal teile ich meine Gedanken und Erfahrungen zum Thema Plattformökonomie mit euch. Denn sicher ist bereits jeder von euch schon einmal mit einem der verschiedenen Anbieter in Berührung gekommen. Einige haben ganz bestimmt positive Erfahrungen gemacht, indem sie tolle Schnäppchen ergattern konnten. Und anderen wurde die Existenz bedroht. Wir sehen, auch hier gibt es wie so oft zwei Seiten derselben Medaille. Des einen Fluch ist des anderen Segen. Ganz fair spielen die Anbieter der verschiedenen Plattformen natürlich auch nicht. Wer ein wenig tiefer in das Thema eintaucht, findet schnell genügend Beispiele, wie Amazon und Co. die eigenen Händler ausspähen und deren Geschäfte übernehmen. Daher werde ich auch in dieser Folge wieder versuchen, ein möglichst weites Bild zur Thematik aufzuzeigen. In der Geschäftswelt gibt es vornehmlich zwei Kundenmodelle. Wir unterscheiden hier grundlegend zwischen B2B und B2C. Bei B2B handelt es sich um Verträge zwischen zwei Unternehmen, also Business to Business. Demgegenüber steht B2C für den Verkauf an den Endkunden, also Business to Customer. Nachdem nun der Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet zum Standard geworden ist, sehen viele Anbieter nicht nur den Endkunden als einzigen Vertriebskanal. Das lässt sich hervorragend am Beispiel von Amazon aufzeigen. Ursprünglich begann Amazon als Online-Buchhandel. Da die Programmierung eines eigenen Online-Shops nicht gerade günstig ist, kam schnell die Überlegung, wie man diese Kosten kompensieren kann. Eine Lösung war natürlich die Möglichkeit zu schaffen, dass auch andere Personen ihre Bücher ebenfalls auf Amazon verkaufen können. Zu Beginn war dies mehr eine Antiquariatsfunktion für gebrauchte Bücher. Eine weitere Zielgruppe waren die Verlage, welche Bücher produzieren und ihre Titel direkt auf Amazon veröffentlichen. Stück für Stück wurde die Produktpalette erweitert und Privatpersonen wie Unternehmer haben die Möglichkeit, ihre Produkte unter Eigenregie als Händler auf Amazon zu verkaufen. Somit wurde eine mächtige Verkaufsplattform geschaffen, die eine vermeintlich kostengünstige Lösung darstellt, um Waren zu verkaufen. Die gesamte Infrastruktur wird durch Amazon bereitgestellt und der Verkäufer zahlt einen prozentualen Anteil seiner Umsätze an Amazon. Amazon wiederum sorgt auch für einen Käuferschutz, in dem unseriöse Händler von der Plattform ausgeschlossen werden. Wenn man sich dieses Modell anschaut, ist es auf den ersten Blick für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Schließlich sind die Entwicklung und der sichere Betrieb einer E-Commerce-Plattform arbeits- und kostenintensiv. Allerdings ist dies nur ein kleiner Teil der ganzen Geschichte. Regelmäßig hört man von den Erfahrungsberichten, wie Händler auf Amazon unter dem Vorwand der Qualitätssicherung ihre Zulieferer preisgeben müssen. Kommen sie der Aufforderung nicht nach, wird der Shop gesperrt und es sind keine Verkäufe mehr möglich. Über statistische Auswertungen aller auf Amazon gelisteten Produkte können schnell sogenannte Cash-Cows identifiziert werden, sodass bei vielversprechenden Angeboten die ursprünglichen Anbieter aus dem Markt gedrängt werden. Auch der deutsche Konkurrent Zalando, betrieben von Internet Rocket Media, agiert so. Durch die Kenntnis dieser Gebaren empfehle ich bei Beratungen zum Thema E-Commerce von Beginn an den mühsamen Weg zu wählen und eine eigene Domäne inklusive selbstbetriebener Verkaufs- und Analyseinfrastruktur zu betreiben. Dadurch unterliegt man keinem auferzwungenen AGB, die sich über Nacht zu Ungunsten des Geschäfts ändern könnten. Einzig den Vorgaben des Gesetzgebers ist Folge zu leisten. Gerade für kleine Unternehmen, die überwiegend regional agieren, ist das Aufsetzen eines eigenen Internetshops erschwinglich und kompensiert sich rasch. Schließlich suchen Käufer auf eBay und Co. immer nach dem billigsten Preis, sodass man meist nur einen Artikel mit viel Aufwand und geringer Marge versenden muss. Das führt zu massivem Ressourcenverbrauch bei der Zusammenstellung und dem Versenden der Pakete, dem nur geringe Gewinne gegenüberstehen. Im eigenen Shop hingegen lässt sich so etwas über Porto und Mindestbestellmengen optimal steuern. Natürlich erfordert es auch, eine ausgefeilte Marketingstrategie zu haben, um erfolgreich zu sein. Ein trauriger Nebeneffekt, den die Jagd auf das billigste Schnäppchen im Internet hat, ist die Verödung unserer Innenstädte. Kleine private Läden mit individueller Beratung können dem Preisdruck leider nicht standhalten. Hinzu kommen noch teure Ladenmieten und fehlende Parkmöglichkeiten, was vielerorts zur Geschäftsaufgabe führt. Das ist aber noch lange nicht das Ende. Es gibt noch viele andere Bereiche der Plattformökonomie, die unser Leben stark beeinflusst. Bevor ich weitere Beispiele aus anderen Bereichen anführe, ist es interessant zu erwähnen, dass viele Betreiber von Plattformen enormes Know-how im Bereich Softwareentwicklung aufgebaut haben. So ist mittlerweile das Hauptgeschäft von Amazon nicht mehr der Verkauf von Waren, sondern die Bereitstellung ihrer Cloud-Lösung namens AWS. Wenn man sich wiederum Netflix als Streamingdienst für Filme und Serien anschaut, zeichnet sich ein ganz anderes Bild. Dank des Streamings sind die altbekannten Videotheken genauso schnell wieder verschwunden, wie sie aufgetaucht waren. Mit den vielen hochwertigen Eigenproduktionen bedroht Netflix mittlerweile selbst die großen Studios in Hollywood. Auch die Kinoketten werden über kurz oder lang verdrängt, so wie sie es zuvor mit den kleinen Studiokinos getan haben. Ob diese Veränderungen nun etwas Positives oder Negatives sind, muss jeder Einzelne für sich selbst entscheiden. Wir sehen an diesem Beispiel, dass die Plattformökonomie sich auf allen Ebenen vollzieht. Als Ergebnis werden wir in Zukunft vermutlich wenige Dienstleister haben, die entscheiden, ob man bei ihnen mitspielen darf. Es lohnt sich durchaus auch ein Blick Richtung Musikindustrie. Dieser Bereich erlebt seit der Verfügbarkeit des flächendeckenden Internets erhebliche Veränderungen. Ich hatte ja bereits in der Folge 7 über Open Source und Softwarelizenzen das Thema Piraterie angesprochen. Auch wenn die einzelnen Künstler nicht mehr auf eine Plattenfirma zur Produktion und den Vertrieb der Werke angewiesen sind, binden sie sich an andere Herren, die über ihr Schicksal entscheiden. Um als Musiker von seiner Arbeit durch Streamingdienste wie Spotify leben zu können, müssen erhebliche Mengen an Reproduktionen stattfinden. Diese Wiedergaben müssen auch kontinuierlich sein, denn sinkt die Zahl, sinkt das Einkommen. Daher nutzen viele Musiker mittlerweile zusätzliche Quellen, wie den Verkauf von Merchandising-Artikeln. Ein wichtiges Standbein sind hier auch die Auftritte bzw. Touren, deren Eintrittskarten sich erst bei möglichst viel Social-Media-Präsenz verkaufen. Einige Musiker bieten hier auch Kurse an, in denen sie ihre Fähigkeiten und Techniken, ein Instrument zu spielen, weitergeben. Zu diesen Einflüssen der Plattformökonomie in der Kunst kommt eine weitere Schwierigkeit hinzu, die gemeistert werden muss. Künstliche Intelligenz. Die Möglichkeiten eröffnet, Texte, Grafiken, Musik und Videos produzieren zu können, indem man die eigene Vorstellung verbal formuliert. Wer glaubt, dass wir bereits mit seelenloser Kunst überhäuft wurden, darf sich auf die nahe Zukunft freuen. Retortenproduktionen sind ja jetzt schon in breiter Masse vorhanden und fluten das Internet. Gleichzeitig sinkt die Aufmerksamkeitsspanne der breiten Öffentlichkeit und Künstler ringen in dem riesigen Angebot darum, bemerkt zu werden. Man kann auch durchaus sagen, dass die Zeiten härter werden. Natürlich gibt es auch die ersten virtuellen Künstler. Es könnte durchaus sein, dass künftig sogenannte echte Künstler, die aus Kreativität und der Beherrschung des Handwerks ihre Resultate hervorbringen, zu kleinen Randerscheinungen werden. Bereits jetzt ist ein großer Teil der kreativen Arbeit auf reinen Konsum ausgelegt, treu nach dem Motto Fire and Forget. Den wohl massivsten Einfluss der Plattformökonomie auf das Leben der meisten Menschen hat das Internetportal Airbnb. Die Idee dieser Webseite ist, die eigene Wohnung bei längerer Abwesenheit als Ferienwohnung zu vermieten. Was auf den ersten Blick durchaus eine hervorragende Lösung für Menschen ist, die zum Beispiel für ein paar Monate auf Reisen sind und die Miete ihrer Wohnung finanzieren müssen. So wie jedes System findet sich auch bei Airbnb Schwachstellen, die von findigen Zeitgenossen ausgenutzt werden. Denn dass man in der Stadt, in der man arbeitet und leben möchte, kaum noch eine bezahlbare Wohnung findet, liegt weniger daran, dass nicht genügend Wohnraum vorhanden ist. Vielmehr werden Wohnungen oft regulär angemietet, um sie dann weiter als Airbnb anzubieten. Dass diese Praxis in den meisten Fällen illegal ist, kümmert niemanden, denn das Geld, welches winkt, ist leicht verdient und wird von jedem gern mitgenommen. Wohnungen und kleine Häuser sind mittlerweile so stark zu Spekulationsobjekten geworden, dass man beim Erwerb schon darüber nachdenkt, gern etwas mehr zu bezahlen, um die Kosten dann durch eine Airbnb-Vermietung wieder hineinzubekommen. Schließlich sind die Einnahmen durch diese Praxis weitaus höher, als wenn man regulär Langzeit vermietet. Als Resultat klettern die Mietpreise ins Unermessliche und das nicht nur in den Metropolen, die von jeher von Touristen überflutet wurden. Hotels bekommen diesen Trend auch bereits stark zu spüren und verzeichnen rückläufige Zahlen bei den Übernachtungen. Das wird wiederum Auswirkungen auf die Arbeitsplätze haben. Auch die Nutzung von Bargeld wird durch solche Plattformen eingeschränkt. Einmal spontan verreisen und bei umliegenden Hotels spontan nach Übernachtungen zu fragen, um diese dann bar zu bezahlen, dürfte dadurch künftig etwas schwieriger werden. Ich denke, den meisten Menschen ist nicht bewusst, welche Auswirkungen sich dadurch auf unsere Gesellschaft ergeben. Anderen wiederum ist es egal. Hier herrscht eher der Gedanke, wenn ich es nicht tue, tut's ein anderer. Leider liegen sie mit dieser Überlegung gar nicht mal so falsch. Die einzige Möglichkeit gegen Missbrauch, wie er zum Beispiel bei Airbnb im großen Umfang praktiziert wird, etwas entgegenzusetzen, ist die Schaffung und Durchsetzung entsprechender Regularien durch den Gesetzgeber. Solche Regularien müssen auch nicht komplett wasserdicht sein. Kein System kann wirklich alle Möglichkeiten optimal berücksichtigen. Es gilt, Aufwand und Nutzen gegeneinander abzuwägen. Wir sehen an den Beispielen, dass mittlerweile eine beachtliche Anzahl von spezialisierten Anbietern für E-Commerce-Angebote auf dem Markt agiert. Ich gehe durchaus davon aus, dass ursprünglich bei jedem einzelnen dieser Konzepte der positive Nutzen im Vordergrund stand. Wie so oft erkennen wir die Schwächen erst bei der Verwendung. Nur ist es in diesem Fall nicht so, dass wir versuchen, diese Schwächen in den Griff zu bekommen. Vielmehr drängt sich mir der Eindruck auf, dass die Probleme, welche durch die Plattformökonomie entstehen, von der Politik weder gelöst noch überhaupt adressiert werden. Schauen wir uns daher ein weiteres Beispiel an. Diesmal aus dem Bereich der Lieferservices. Denn auch hier gibt es bereits gravierende Veränderungen, die längst in einigen Teilen der Welt sichtbar sind. So ziemlich jede Region hat für die Bestellung und Lieferung von fertig zubereitetem Essen eigene Lösungen. Restaurants können sich anmelden und ihr Angebot für die Zustellung mit den entsprechenden Konditionen hinterlegen. Ein zweischneidiges Schwert. Zum einen erhöht man zwar die eigene Reichweite für potenzielle Kunden, aber andererseits entsteht auch ein erheblicher Preisdruck, dem man beispielsweise mit Innovation und Qualität entgegentreten kann. Denn eins sollte allen Beteiligten bewusst sein: Die meisten Menschen, die ihre Sachen im Internet bestellen, tun dies weniger wegen der Bequemlichkeit. Oft spielt hier der Preis die entscheidende Rolle. Bei ähnlichen und leicht vergleichbaren Angeboten wird immer der günstigere die Nase vorn haben. Fragen des Services wie Kulanz bei Reklamation sind im Konzept so billig wie möglich komplett gestrichen. Wenn wir nun auf die Branche der Lieferservices im Konkreten blicken, sehen wir hier durchaus noch ein breites Angebot, das durch Expansion von größeren Plattformen übernommen werden soll. Der Fahrdienst Uber, welcher uns in Städten anstelle von Taxis schnell und sicher an den Zielort bringen soll, hat vor längerer Zeit seinen Dienst Uber Eats gestartet. Dieser Dienst nutzt nun das breite registrierte Netzwerk der vorhandenen Fahrer und sein Know-how an optimaler Routenplanung für die Auslieferung von Essen. Blickt man nach Moskau, kommen seit Ende 2024 kleine autonome Roboter für die Zustellung von Waren zum Einsatz. Grundsätzlich könnte auch die Personenbeförderung durch autonome Fahrzeuge abgewickelt werden. Mich wundert es, dass bisher noch keine Zusammenarbeit zwischen Uber und den Kraftfahrzeugherstellern vermeldet wurde. Denn dank GPS und den Karten und den Fahrrouten, die Uber bereits zur Verfügung stehen, ließen sich durchaus eine hervorragende Zusammenarbeit mit den Autobauern realisieren. Eine logische Folge des Produktlebenszyklus. Gerade das Beispiel von Uber Eats verdeutlicht ein weiteres Konzept: das der Meta-Plattformen. Denn bestehende Netzwerke lassen sich natürlich im Sinne des B2B-Gedanken als Dienstleistung vermieten. Wobei man im Fall von Uber auch in anderen Bereichen Wachstumsmöglichkeiten hat. Eine Richtung könnten Langstreckenverbindungen sein, die derzeit von BlaBlaCar abgedeckt werden. Denn auch BlaBlaCar ist schon lange nicht mehr das, als was es gestartet ist. Ursprünglich sollten freie Sitzplätze in Autos vermittelt werden. Eine klassische Win-Win-Situation. Der Fahrer erhält einen Zuschuss fürs Benzin und der Mitfahrer bekommt eine günstige Reisemöglichkeit. Unterm Strich gewinnt sogar die Umwelt. Schnell haben findige Geschäftsleute auch hier einen Markt entdeckt und bieten zwischen großen Städten mit Minibussen feste Linienverbindungen an. Was früher einmal Taxis und die Bahn erledigt haben, könnte künftig eine optimierte Just-in-Time-Verbindung zum Zielort werden. Google Maps zeigt für den öffentlichen Nahverkehr bereits, wie es geht. An dieser Stelle möchte ich es auch mit den Beispielen und ihren Auswirkungen auf unsere momentane Gesellschaft belassen. Sobald man sich eingehender mit den einzelnen Branchen beschäftigt, kann man durchaus noch weitere Effekte herausarbeiten. Mir geht es aber vornehmlich darum, ein Verständnis für die Konsequenzen unseres Handelns ins Bewusstsein zu rücken. Denn einige der Probleme, die wir mittlerweile beobachten können, haben nun mal ihren Ursprung in dem Konzept der Plattformökonomie. Denn all diejenigen, die sich beispielsweise für den flächendeckenden Erhalt und der Akzeptanz des Bargelds einsetzen, wissen durchaus, dass man zwar über Gutscheine, die man mit Bargeld kaufen kann, einige dieser Dienstleistungen bezahlen kann, dies aber regelmäßig zu Problemen führt. Daher können wir grundsätzlich sagen, dass die Plattformökonomie einen weiteren Schritt in die bargeldlose Welt darstellt. Wir sehen, dass durch die Plattformökonomie sowohl der Vertrieb von Waren als auch der von Dienstleistungen umgesetzt werden kann. Eine Tatsache, die man auch nicht übersehen darf, ist die begrenzte Möglichkeit, den eigenen Angeboten ausreichend Sichtbarkeit zu verschaffen. Innerhalb einer Plattform ist man einer von vielen. Die Sichtbarkeit des eigenen Angebots folgt Algorithmen, die wiederum die Trends der Kunden ermitteln. Das Stichwort heißt hier Empfehlungssysteme oder auf Englisch Recommender Systems. Diese beziehen ihr Wissen aus einer großen Datenbank und berücksichtigen umfangreiche Kundenprofile, die tiefgreifend analysiert und kategorisiert werden. Nicht ohne Grund hält der Plattformbetreiber diese Information fest unter Verschluss. Der, dem der Laden gehört, bestimmt nun mal die Spielregeln und steuert, welche Angebote hervorgehoben werden. Einzig der Umsatz zählt. Und ist der zu gut, hat man genügend Möglichkeiten in der Hand, das Geschäft zu übernehmen. Je stärker die Monopolstellung einer Plattform wird, umso stärker wird der Service an Kunden und Geschäftspartnern reduziert. Neben den üblichen Anteilen für getätigte Verkäufe gibt es auch genügend sogenannte In-App-Bezahlmodelle. Dieses Konzept findet man nicht nur in Computerspielen. Bessere Positionen, Hervorhebungen für eine bestimmte Zeit sind hierbei die Klassiker. Aber auch die ganzen Vertrauenssiegel gehören in diese Kategorie, die zwar hübsch auf der Webseite aussehen, aber ob die versprochenen Garantien durch die Prüfanstalt des Siegels auch im Streitfall gegen den Verkäufer durchsetzbar sind, steht auf einem anderen Blatt Papier. PayPal gehört hier zu den Klassikern aus der Kategorie vermeintlicher Käuferschutz. Mittlerweile hat schon eine signifikante Menge an Personen so ihre spezielle Erfahrung mit PayPal gemacht. Das hält aber den überwiegenden Teil der Leute nicht davon ab, exzessiv PayPal zu nutzen. Gerade Verkäufer akzeptieren zähneknirschend die horrenden Transaktionsgebühren, weil dadurch mehr Umsatz generiert wird. Was viele nicht wissen, ist, dass bei jeder Transaktion eine erhebliche Menge an signifikanten Daten an PayPal übertragen wird. Das inkludiert nicht nur die transaktionsnotwendigen Informationen, sondern auch Artikel, Menge und so weiter. Mit der gesamten Datenflut lassen sich neben den personalisierten Käuferprofilen auch Preisanalysen durchführen. Bei einer Preisanalyse geht es nicht darum, Shop-Umsätze hochzurechnen, sondern herauszufinden, wie hoch der maximale Preis eines Produktes für eine Kundengruppe ist. Natürlich fällt bei Plattformen eine immense Anzahl von Daten an. So hat der Betreiber einen guten Überblick über das komplette Verhalten der Kunden und das der Verkäufer. Diese Daten sind natürlich auch von großem Interesse für offizielle Stellen wie Behörden. Diese zwingen oft Plattformbetreiber, zusätzliche Daten zu erheben, um etwa möglich anfallende Steuern kalkulieren zu können. Wir befinden uns in einer Transformation hin zu Monopolen. Diese Transformation ist von den Staaten auch gewollt. Deswegen erschweren sie für einfache Menschen die Möglichkeiten, selbstbestimmt ihr Einkommen zu erzielen und drängen sie in Abhängigkeiten von Konzernen. In Deutschland gab es sogenannte Tante-Emma-Läden. Das war in der Zeit, bevor gigantische Supermärkte mit ihren Tiefpreisen diesen kleinen Läden den Garaus gemacht haben. Die Ironie der Sache ist, dass Aldi für Albrecht-Discount steht und als Tante-Emma-Laden von den Eltern der Gebrüder Albrecht eröffnet wurde. Durch die enorme Marktmacht der Discounter wie Lidl und Aldi können sie auf die Erzeuger Druck aufbauen, um einerseits den Preis zu bestimmen, aber auch die Qualität der Produkte wird direkt beeinflusst. Hersteller müssen sich dem beugen, da sonst der Absatz einbricht. Es gibt ja keine alternativen Läden, die die Waren abnehmen würden. Wenn wir mit all den ganzen Erkenntnissen ein Resümee ziehen, sehen wir klar und deutlich, dass die Nachteile der Plattformökonomie überwiegen. Die Verführung über die persönliche Bequemlichkeit ist leider zu stark. Denn eine eigene Homepage aufzubauen und regelmäßig zu pflegen, macht Arbeit und kostet zudem Geld. Eine Vorleistung ins Ungewisse, denn man kann schwer voraussagen, wie lange es dauern wird, bis die aufgewendeten Mühen rentiert. Wer diesen Weg bestritten hat und damit erfolgreich wurde, ist allerdings komplett souverän gegenüber den ganzen Technologiekonzernen. Den Gewinn muss man dann lediglich mit dem Staat teilen. Die Geschäftsgeheimnisse bleiben bei einem selbst und man muss nicht irgendwelchen AGBs zustimmen, die man kaum versteht, und die eigenen Rechte einseitig beschneiden. Ein weiteres Beispiel dafür, dass man sich seine Freiheit nehmen muss, denn Unabhängigkeit bekommt man nicht geschenkt. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von elmer-dot.com, der Blog rund um IT und Technik. Wenn euch die Inhalte gefallen haben, könnt ihr mich unterstützen, indem ihr diese Folge für eure Familie, Freunde oder Bekannte in den sozialen Netzwerken teilt. Lasst auch gerne einen Kommentar da, wie euch die Folge gefallen hat. Und hoffentlich bis bald!